Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Produktmanagement Episode 14. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und zuhört. Und ich freue mich auch ganz besonders, denn ich habe heute einen Gast, den ich vorher noch nicht begrüßen durfte. Und ich begrüße mit euch ganz herzlich Corinna Baldauf. Hallo Corinna.
Hallo Tobi.
Ich freue mich richtig doll, dass du da bist, denn ich bin großer Fan von dir. Wir hatten ja schon einmal Kontakt, als ich nämlich die Synchronstimme für dieses Hendrik Nieberg-Video Agile Product Ownership in a Nutshell gemacht habe, da hast du die Übersetzung gemacht. Mhm. Ich war die Untertitel und ich fand die Untertitel so schwierig zu konsumieren und habe dann gesagt, ich spreche das ein. Da hatten wir ganz kurz Kontakt. Aber ich benutze eins deiner Tools sehr regelmäßig und zwar den Retromaten, plansforretrospectives.com. Da bin ich ständig und klicke mir Retrospektiven zusammen. Vielen, vielen Dank. Vorab jetzt mal dafür ganz großen Respekt und Dankeschön für dieses Tool. Das ist extrem hilfreich und richtig klasse. So, deswegen freue ich mich, dass du da bist, ja, damit ich dir das endlich mal sagen kann. Gut. Aber du bist nicht nur das. Du bist nicht nur die Frau hinter dem Retromaten, sondern du machst ja sehr viel. Du bist in ganz vielen Stellen aktiv im Netz und deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst, sodass auch alle Hörer ein Bild von dir haben.
Gerne. Wir haben im Vorfeld schon geklärt, dass mir das eigentlich sehr schwer fällt. Ich versuche es trotzdem. Also wenn mich jemand kennt, dann meistens wegen des Retromaten. Mhm. Ich freue mich auch immer zu hören, wenn das Leute benutzen und denen da was bringt. Ich habe den ja eigentlich für mich selbst gebaut und ich benutze ihn auch selber ziemlich viel.
Okay.
Ich mache außerdem wallskills.com. Das sind immer ein Thema zusammengefasst auf einer Seite, damit man das ausdrucken und bei sich auf der Arbeit mal hinhängen kann für so Kollegen, die jetzt zum Beispiel abends nicht auf dem Sofa noch einen Blog lesen würden. Einfach um so agiles Wissen so ein bisschen zu verbreiten. Oder auch Produktmanagement-Themen sind da auch drin, sowas wie Kanon-Modell oder drei Horizonte. Außerdem blogge ich auf findingmarbles.com.
Finding Marbles.
Genau.
Was für Murmeln findet man da?
Hoffentlich das, was ich mir so im Zuge meines agilen Werdeganges zugelegt habe. Also es gibt ja im Englischen diesen Ausdruck, to lose one's marbles, have you lost your marbles? Somit hast du den Verstand verloren. Mhm. Und ich denke immer, dass bei Unternehmen, die haben oft so ihre eigenen kleinen Idiosyncrasies, so ihre eigenen kleinen Ticks, die du aber ja gar nicht merkst, wenn du drin steckst im System. Und wenn du von außen reinkommst, dann denkst du, hä, das ist aber komisch. Ja, okay. Warum machen die das so? Und ich möchte halt gerne die Schätze finden oder helfen, dass es runterläuft. Mhm. Als diese Sachen, ja, die so ein bisschen komisch sind. Und ich habe angefangen mit diesem ganzen Agil 2010. Das heißt, das sind jetzt schon so 6 Jahre.
Mhm, stimmt, ich wollte gerade sagen, gerade erst, aber nee, wir haben ja schon 2016.
Genau,
schon 6 Jahre.
Aber es fühlt sich an wie eben erst.
Ja, ja.
Aber es hat auch einiges an Lernen dabei.
Doch, durchaus,
ziemlich viel,
ja,
sogar. Lernkurve ist recht steil, vor allen Dingen am Anfang. Zwischen geht's.
Ganz konkret, was machst du in der Softwarebranche?
Ich habe Informatik studiert und dann angefangen als UXer bei Zipgate, wo ich heute wieder bin.
Okay.
Die haben, wie gesagt, im April 2010 angefangen mit Scrum und ich war dann einer der ersten Scrum Master und habe das dann erstmal gemacht. Das war sehr aufreibend und sehr kräftezehrend. Deshalb bin ich zwischendurch zu einer anderen Firma gegangen, es stand drauf Projektmanagement. Es war aber mindestens ein halber Produktmanager drin. Also ich war dann für ein Team auch PO. Weil die kein sehr starkes Produktmanagement hatten. Und bin dann wieder zurückgekehrt zu Zipgate als Teammitglied. Als ganz normales Teammitglied. Und das gefällt mir immer noch ziemlich gut.
Jetzt bist du wieder Entwicklerin. Oder jetzt bist du endlich Entwicklerin sozusagen.
Ja, also damit habe ich auch 2000 mal angefangen. Noch vor dem Studium war ich mal Flash-Entwicklerin.
Ah, okay.
Damals, als man manche Sachen einfach nichts andere machen konnte als Flash.
Als man noch in Flash entwickelt hat.
Ja, genau. Sehr coole Sachen haben wir damals gemacht. Mhm. Ich gucke mir die heute noch.
Ist nicht,
ich finde die
Flash
heute noch cool.
Ja, es gab eine Zeit für Flash. Die ist jetzt vorbei, aber das macht ja nichts. So gut.
Das macht ja nichts. Da bin ich ja froh.
Ja, es ist halt so, ich arbeite ja für Adobe und ich werde häufig darauf angesprochen, was dann mit Flash sei und warum es das immer noch gäbe. Aber also da kann ich halt nichts zu sagen, weil ich gar nicht im Flash-Team bin. Also ich habe mit der Flash-Entwicklung nichts zu tun. Das war ja weit vor meiner Zeit. Und deswegen versuche ich mich da mal rauszuhalten. Aber das Interessante ist, es gab ja eine Zeit für Flash. Es gab eine Zeit, wo Flash genau das Mittel der Wahl war, um bestimmte Sachen zu tun, die man anders nicht tun konnte.
Ja. Eben. Naja.
Okay, also du warst Scrum Master, Product Owner und bist jetzt Entwicklerin.
Genau.
Finde ich total cool, weil du alle drei
ziemlich viele Texte.
Weil du alle drei verschiedenen der Standardrollen sozusagen eingenommen hast.
Mhm.
Und du schreibst viele Texte, das heißt, du bist aus der Meta-Ebene nicht rausgegangen, nur weil du jetzt Entwicklerin bist.
Also ich bin zurückgekehrt in die Firma, um nochmal es als Entwicklerin zu machen, weil ich festgestellt habe, ich bin eigentlich am glücklichsten gewesen als Entwicklerin. Aber ich merke dann doch, dass ich an bestimmten Bereichen einfach scheitere, dass mir vor allen Dingen im Backend Sachen fehlen, die ich bräuchte, um richtig effektiv zu arbeiten. Mhm. Und deshalb bin ich dann mehr so auf die Texte ausgewichen, sage ich mal. Also so Websachen, vor allen Dingen Oberfläche, das ist kein Problem, aber in die Tiefe hakt es dann doch. Und das ist schade. Mhm. Aber ich glaube, irgendwann muss man auch einen Cut machen und sagen, okay, es gibt aber auch Sachen, die ich richtig gut kann und dann mache ich lieber die.
Na klar, also es ist ja nicht so, dass jeder alles können muss. Wäre Quatsch. Gut, jetzt können wir dich, glaube ich, einschätzen, was du so machst. So, wir haben uns auf ein Thema geeinigt, das da lautet, der Product Owner in der agilen Transition. Und als wir das Thema besprochen haben, sind wir beide gleich so zurückgeschreckt vor dem Wort agile Transition. Ich glaube, über den Product Owner müssen wir gar nicht sagen. In diesem Podcast haben wir ganz viel über Product Owner gesprochen. Was ist das? Wer sich das für sich nochmal definieren möchte, mag die 13 Episoden vorher hören. Das ist ja Episode 14. Oder möchtest du noch irgendwas hinzufügen zu dem, was hier bisher gesagt worden ist?
Nee. Ich glaube, das kann man so stehen lassen.
Kann man so stehen lassen. Ist halt sehr vielschichtig und sehr so eine sehr holistische Rolle irgendwie.
Auf jeden Fall.
Der macht halt sehr viel. Agile Transition ist aber ein Begriff, über den man sich trefflich nochmal unterhalten kann.
Ja.
Genau, und wir sind beide so zurückgeschreckt vor dem Begriff Transition. Warum denn eigentlich?
Gut, ich habe ihn ja zuerst benutzt. Das liegt aber daran, dass mir ein richtig guter Begriff immer noch fehlt. Mhm. Also Transformation gibt es ja auch, Adoption, also im Deutschen macht es ein bisschen weniger Sinn. Journey.
Mhm.
Aber ich glaube, was den meisten Leute stört, ist, dass diese Worte alle gemein haben, dass sie so klingen, als hätten sie ein Ende, aber sie haben kein Ende. Man ist nicht wirklich fertig. Man wird immer besser, aber man ist nicht fertig.
Genau, Transition klingt wie etwas, was beginnt, dann transformiert sich etwas oder dann geht etwas von einem Zustand in den anderen über und dann bleibt es da und ist fertig. Mhm. Das ist in der agilen Transition nicht der Fall.
Ja.
Also in den seltensten Fällen. Ich hatte mich sogar mal beworben auf eine Stelle als Agile Transition Manager.
Oh.
Ich glaube, ich bin es nicht geworden. Ich weiß gar nicht, im beiderseitigen Einverständnis. Zumindest hatte ich mich dann für eine andere Stelle entschieden. Und ich glaube, die entsprechenden Leute waren noch nicht unglücklich. Denn es stellte sich schon so raus, es ging um eine Rolle, wo die Erwartung bestand, dass man ein Projekt macht und hinterher ist es dann irgendwie agil und dann sei man irgendwie fertig. So, durchaus lang angelegt. Irgendwie so 2 Jahre war, glaube ich, so die Erwartung, dass es 2 Jahre dauert. Und was danach sei, hätte man natürlich noch gar nicht. Also es war keine Stelle für 2 Jahre, aber es war so die Ansage, in 2 Jahren schauen wir dann mal, wo wir sind.
Mhm.
Was ja durchaus eine gute Idee ist, zu schauen, wo man ist. Aber ich fand die Idee, dass man 2 Jahre lang transformiert und dann ist genug transformiert, die fand ich halt schon immer skurril. Aber was ist es denn dann? Ich meine, wenn so viele Leute drüber reden, muss ja was dran sein. Wo kommt denn der Begriff her? Also es gibt ja einen Bedarf, etwas zu beschreiben, was wir jetzt agile Transformation nennen oder Transition.
Ich würde vermuten, dass es daher kommt, dass man halt also gerade eine Einführung von Scrum ist sehr disruptiv. Das heißt, da ist erstmal alles anders als vorher. Und ich glaube, man braucht vor allen Dingen für diese Zeit ein Wort, also für diese Anfangszeit.
Mhm. Genau.
Wenn es jetzt dann halt mal losgeht. Und das ist ja auch die, wo die meisten Leute nicht so richtig genau, nicht wissen, wo es lang geht jetzt mit ihnen und wie sich dann jetzt alle Rollen im Team zusammenfügen und so. Und für diese Anfangsverwirrung braucht man, glaube ich, da ist der Bedarf nach einem Wort groß und erst sehr viel später. Also am Anfang hat mich der Begriff Transformation oder ich weiß ehrlich gesagt, ich glaube, wir haben Transition gesagt, der hat mich überhaupt nicht gestört, weil mir auch gar nicht klar war, dass man halt nicht fertig wird damit. Also am Anfang weiß man das einfach nicht.
Nee, richtig.
Sondern da denkt man, ja, wir machen das jetzt und dann irgendwann können wir alles Scrum und dann ist gut.
Ja, und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass man es gar nicht wissen konnte, weil das, was man vorher gemacht hat, im Wesentlichen Wasserfall und Top-Down-Management und Vorausplanung über Jahre hinweg mit Gantt-Charts, wo genau festgelegt ist, wann welche Meilensteine erreicht werden und was am Ende herauskommen muss, mit so viel hundertseitigen Anforderungsbüchern. Das ist ja das, was man vorher gemacht hat. Da war halt kein Wandel drin. In diesem Prozess, in das vorherige Leben, war keine Veränderung fest mit eingebaut, so dass jede Veränderung einen Change-Management-Prozess erfordert hat.
Ja.
Das ist ja auch so ein Begriff aus der anderen Welt, Change-Management.
Das stimmt allerdings.
Oder?
Wir kommen allerdings von einem ganz anderen Hintergrund. Wir kommen von dem, also das ist ja das eine, dass man so aus diesen sehr geregelten Umgebung kommt. Wir kamen aus der Chaos-Ecke.
Ah.
Das ist so die andere Ecke, aus der man auch kommen kann. Es gibt einfach keinen richtigen Prozess.
Okay.
Also es gibt irgendwie ein paar Projektleiter, die so einmal die Woche rumrennen und mal gucken, was denn jeder so macht.
Mhm.
Das war bei uns eher die Situation. Da verändert sich dann aber auch nicht viel. Da ist dann auch alles gleich.
Naja, das Chaos ist halt so viel Veränderung, dass man sie gar nicht mehr messen kann, oder? Also wie würdest du das beschreiben? Wenn keine Veränderung da wäre, dann wäre es ja immer gleich, aber es ist halt, im Chaos ist ja eher ständig alles.
Ja, nee, der Prozess in Anführungsstrichen, der ist ja schon immer gleich.
Mhm.
Aber dass es zum Beispiel keine so richtige Planung gibt.
Okay.
Sehr ad hoc.
Okay.
Ist aber auch eine eher unbefriedigende Situation.
Und tatsächlich sehr interessant. Das, ja, ich hab die agile Transition immer aus dem Wasserfall heraus betrachtet und nicht aus dem Chaos. Interessant.
Ja, das ist aber tatsächlich sehr gängig. Also ich habe das Gefühl, dass die meisten Sachen immer von diesem sehr strengen, reglementierten ausgehen.
Mhm.
Ich sehe vor allen Dingen Transitionen, die in chaotischen Umgebungen starten. Und dann dann greifen halt diese Heilsversprechen von Agile nicht. Also die Berater, die dann ankommen und sagen, Agile wird dich frei machen und so. Das stimmt dann halt überhaupt gar nicht, wenn du aus einer chaotischen Umgebung kamst.
Ja.
Dann gibt es ganz andere gute Sachen. Aber freier bist du nicht, sondern im Gegenteil. Du hast plötzlich so ständig Transparenz und an Leuten Rechenschaft schuldig und so. Das ist was ganz anderes.
Ja. Was ja auch im Gegensatz zum Wasserfall ein häufiges Missverständnis ist. Es gibt viele Menschen, die glauben, dass agile Prozesse gegenüber dem Wasserfall einen Verlust an Planbarkeit bedeutet. Mhm. Was ja gar nicht der Fall ist, sondern man hat ja noch viel mehr Möglichkeiten zu planen und einzugreifen und Kontrolle auszuüben, am Ende Kontrolle auszuüben. Denn nach jeder Iteration, bei jedem Review-Meeting, können alle Stakeholder sagen, nee, das habe ich mir so nicht vorgestellt, das entspricht nicht meinen Erwartungen oder wir haben was Neues gelernt und passen es an. Das hat man halt im Wasserfall nicht, diese Möglichkeit. Und deswegen sage ich immer, dass man in agilen Prozessen eigentlich viel mehr Eingriffsmöglichkeiten hat, um mal nicht Kontrolle zu sagen.
Aber im Wasserfall hast du die Illusion von vollständiger Kontrolle.
Richtig.
Und bei Agile kriegst du dann zwar mehr Kontrolle, aber nicht die vollständige. Und auch die Illusion ist weg. Ich glaube, das fällt. Also ich denke, Menschen haben insgesamt oft Probleme mit Unsicherheit und Deutsche sowieso.
Oh Gott, ja.
Ja. Und dann ist die Illusion von Sicherheit einfach sehr verlockend. Das loszulassen, fällt vielen schwer.
Wahrscheinlich ist das sogar der größte Wert an agiler Entwicklung, dass Agilität die Unplanbarkeit oder die Unwägbarkeit von Softwareprojekten, gerade größeren Softwareprojekten, so gut sichtbar macht.
Mhm,
das ist ein Vorteil, den man erstmal mögen muss.
Ja, genau.
Okay. Ja, gleiten wir gerade schon zu tief ab? Setzen wir gerade zu viel Vorwissen voraus? Ich weiß es gerade nicht, ob wir jetzt gerade eben ein paar Hörer abgehängt haben. Wir reden über einen Zustand in einer wir reden über Firmen im Wesentlichen. Ich glaube, Open-Source-Projekte und sowas kann man mal weglassen, die Software-Projekte machen. Man kann es sicherlich auch anwenden auf Nicht-Software-Projekte, aber für uns Softwareentwickler ist das immer am einfachsten und die Adaption auf andere Settings sei mal anderen überlassen an dieser Stelle. Und in Softwareprojekten gibt es halt die nicht agilen Prozesse, die können entweder chaotisch sein, was mir irgendwie tatsächlich bisher häufig aus dem Fokus gefallen ist, oder sie können halt blauäugig reglementiert sein in einem Prozess, wo am Anfang alles festgelegt wird, was gemacht werden muss, ein Projektplan erstellt wird, von dem man glaubt, er würde 1,5 Jahre halten und dann irgendwie 1,5 Jahre lang drumherum gewickelt wird, dass man schon nach 2 Wochen eigentlich wusste, dass das so nicht klappen kann.
Sehr schön zusammengefasst.
Und agile Softwareentwicklung bedeutet halt, dass man in kurzen Iterationen arbeitet und regelmäßig gemeinsam draufschaut, ob das Geschaffte schon Wert hat. Also man soll halt nach jeder Iteration etwas liefern, was schon Wert hat. Natürlich nicht den vollständigen Wert, aber einen kleinen. Und anhand dieses Wertes versucht zu lernen, ob man auf dem richtigen Weg ist oder ob man den Weg anpassen sollte. Habe ich das richtig zusammengefasst? Nicht schlecht.
Auf jeden Fall. Sehr gut.
Ich kann es noch. Und jetzt ist die Transition ist halt der Übergang vom einen in das andere, in das Agile. Und wir sträuben uns gegen das Wort agile Transition, weil es so klingt, als sei man irgendwann fertig. Aber warum ist man denn nicht fertig?
Oh, ist, um es mal mit Hornbach zu sagen, es gibt immer was zu tun.
Genau. Es gibt immer was zu tun und das Inhärente an agilen Prozessen ist, dass sie nie feststehen, sondern man macht nicht nur das nach jeder Iteration das Review-Meeting, wo man fachlich prüft, entspricht es den Erwartungen und passen wir den Plan an, sondern es gibt auch noch die Retrospektive, das Meeting, wo das Team sich anguckt, wie haben wir denn so gemeinsam gearbeitet und wie können wir noch besser zusammenarbeiten, um noch effektiver, effizienter, schneller oder lustiger zu sein. Weil es geht natürlich auch immer um Spaß und also Motivation letztendlich. Ja, also ja. ist nur ein Teilaspekt davon, die Effizienz ist natürlich noch wichtiger und ja. Gut, und durch dieses eingebauten kontinuierlichen Verbesserungsprozess der agilen Prozesse. Am sichtbarsten durch Retrospektiven, aber durch das Mindset, das man irgendwann erreicht, wenn man sich an das agile Arbeiten gewöhnt hat, passiert das eben nicht nur in der Retrospektive, sondern eigentlich andauernd, dass man andauernd hinterfragt, Moment mal, so wie wir es jetzt gerade machen, ist das so am besten oder können wir es anders machen? Hat man so einen beständigen Wandel mit drin.
Ja. Genau. Ich denke auch, an der Retrospektive wird es sichtbar, aber man macht es dann trotzdem auch an ganz vielen Ecken. Also im Zuge so einer agilen, ich nenne das jetzt einfach Transition, weil wir kein besseres Wort haben, gewinnen ja normalerweise alle Leute mehr Verantwortung. Also ja. bis auf jetzt vielleicht Manager, die vorher Entscheidungen allein getroffen haben, die geben halt ein bisschen welche ab. Das heißt, im Laufe dieser Transition wird man noch immer mehr Herr über sein eigenes Schicksal. Das heißt, es kommt auch immer mehr in den eigenen Einflussbereich. Also Dinge, über die man früher nie gedacht hätte, dass man da mal was ändern kann, die werden dann halt irgendwann machbar und erreichbar. Und dann geht man natürlich auch eher hin und versucht, die zu ändern, wenn man denkt,
ist da habe ich jetzt eine Chance. Denn so, dass man Verantwortung gewinnt oder ist es mit der Verantwortung ähnlich wie mit der Planbarkeit? Das oder der Unplanbarkeit, der Unwägbarkeit, die Verantwortung eigentlich vorher schon da war, man sie aber gar nicht sichtbar gemacht hat und sie dadurch nicht wahrgenommen worden ist.
Okay, ist Verantwortung da jetzt das richtige Wort? Also ich glaube,
sagen wir lieber Verantwortlichkeit als Verantwortung.
Also es gibt ja immer so Leute, die einfach Kram machen, ne? Die halt einfach losgehen und wo andere Leute halt die nicht machen würden, weil die irgendwie gegen die Regeln sind oder es nicht so richtig klar ist, was eigentlich die Regel ist und die damit auch total durchkommen und super fahren. Und andere Leute sind halt zurückhaltender, die machen das nicht. Insofern ist ein Teil dieses, du hast die Erlaubnis, sogar die Aufforderung, Sachen zu ändern. Also das ist eine Mindset-Frage. Da muss ich gar nicht unbedingt die Regeln ändern. Aber beim anderen ist es auch, wenn ich weiß, das ist eine Entscheidung, die nur der Chef fällt, da kann ich alle höchstens beraten. Gut, dann kann ich halt hingehen und versuchen, da meine Meinung für meine Meinung Lobbyarbeit zu machen. Aber insofern hat es auch eine reale Komponente, wenn diese Macht, diese Entscheidungsbefugnis dann halt übergeht auf so ein Team, ihr könnt das ab jetzt selbst entscheiden, dann ist es auch ganz real, finde ich. Mhm. Verantwortung dann übergegangen, ja. Oder Entscheidungsbefugnis, sagen wir es so.
Ja, ich meine nur, dass die Verantwortlichkeit, dass die auch vorher schon eigentlich bei den Teams lag, die was umgesetzt haben, dass es nur nicht explizit gemacht worden ist und dass der Chef dadurch, dass er der Chef war und die Verantwortung getragen hat, da vielleicht eher noch im Weg stand, dem Team klarzumachen, dass sie ja eigentlich, ich meine, der es macht, der trägt Verantwortung, weil er es eben macht. So.
Ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, dass es dass du halt die Dresche bekommst,
ja.
Wenn es schief geht, aber richtig. Nicht unbedingt, aber manchmal nicht die Entscheidung treffen darfst, die du treffen müsstest, um es eben nicht gegen die Wand fahren zu lassen. Ja, also insofern.
Gut. Entscheidungsfähigkeit ist natürlich noch was anderes als Verantwortung. Also dass man Entscheidungen treffen darf und umsetzen darf, ist nochmal wieder dann. Das stimmt, ja, genau. Und das,
also insofern,
das verschiebt sich tatsächlich durch die agile Transition mangels besseren Wortes. Ja, das ist das recht. Gut. So. Und
wo ist da jetzt der Product Owner?
Ja, ich lass uns noch kurz bei der agilen Transition bleiben, ja, okay. Denn das ist ja vielleicht wirklich etwas, was sich irgendwann abschließt. Also dass dieser Kulturwandelprozess von die da oben tragen die Verantwortung und fällen die Entscheidungen hin zu wir sind alle auf einer Augenhöhe. Und müssen nur ausreichend viel miteinander sprechen. Es geht ja auch gar nicht darum, diese Pyramide der alten Welt, wo oben entschieden wird und unten umgesetzt wird, so wie es seit Taylor irgendwie in der Wirtschaft akzeptiert war. Diese soll ja nicht auf den Kopf gestellt werden, so dass die Entwickler auf einmal entscheiden und die da unten dann die Manager das irgendwie nur noch durchwinken müssen, sondern es geht ja darum, alle auf Augenhöhe zu bringen. Letztendlich sind es alles erwachsene Menschen, einige mit mehr Erfahrung, andere mit weniger Erfahrung, abhängig von der jeweiligen Domäne und das zu einem sinnvollen Miteinander zu entwickeln, ist ja richtiger, als die Pyramide auf den Kopf zu stellen. Also die Pyramide abzubauen und in ein Planschbecken, Bällebutton zu wandeln, keine Ahnung. Genau, und ist das nicht irgendwann abgeschlossen?
Tatsächlich würde ich dir nicht unbedingt zustimmen. Ich glaube, dass es aus diesen Pyramiden in vielen Fällen gut tut, flacher zu werden. Dass es dass es Leute gibt, die eher hindern, also qua ihrer Position. Nicht, weil die nicht wegen der Menschen, die da sitzen, sondern wo die Position einfach eher so eine Kommunikationshindernis ist, dass man jetzt immer über dieses Bottleneck, über diese Position kommunizieren muss.
Ja.
Ich habe ja gesagt, ich war zwischendurch bei einer anderen Firma. Ich bin bei der anderen Firma unter anderem auch deshalb weggegangen, weil ich gedacht habe, so, dass ich da bin und ziemlich viel zu tun habe, das war Ausdruck einer Dysfunktion in diesem, dass ich da immer so eine Schnittstelle war von Leuten, die besser direkt miteinander geredet hätten. Das hätte dem Produkt und der Situation gut getan. Insofern finde ich, kann man die Pyramide ruhig mal auf den Prüfstand stellen. Jetzt habe ich eine Ursprungsfrage leider vergessen.
Dass es natürlich weiterhin noch Leute gibt, die Verantwortung im Sinne von Accountability tragen müssen. Ne? Also Responsibility, Verantwortung, Umsetzungsverantwortung. Da bin ich durchaus der Meinung, dass die Pyramide einfach weg kann. Accountability im Sinne von Rechenschaftspflichtigkeit beziehungsweise die Single Ringable Neck zu sein, das gibt's halt weiterhin, auch in agilen Systemen so und das hat dann nur halt eine andere Auswirkung, denn die Accountability in einem agilen System bedeutet eher, dass das eine Verantwortung ist, allen Beteiligten möglichst klar zu machen, unter welchen Rahmenbedingungen der Approver denn damit dann glücklich ist. Ja, und die Frage, die ich hatte, war, ob dieser Prozess nicht irgendwann abgeschlossen sein kann, dass man quasi die Pyramide umbaut zu einem Auditorium.
So auf Augenhöhe.
Auf Augenhöhe.
Ja.
Aber andererseits, ich widerspreche mir schon wieder selbst, weil das Auditorium kann halt dann jederzeit noch in ein Planschbecken oder in ein Bällebad umgebaut werden. Und was es dann am Ende sein soll, was der Firma am besten hilft, ändert sich halt auch anhand der Rahmenbedingungen. Ich glaube nicht, dass man fertig wird.
Nochmal zu dem Kulturwandel. Ja, ich glaube, man kann zumindest einen sehr großen großes Stück dieses Kulturwandels dann irgendwann als abgeschlossen betrachten. Dann muss man aber schon auch immer so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zurück irgendwie degeneriert. Mhm.
Genau, man darf nicht zurückfallen. Man darf aber auch nicht in Stillstand geraten und denken, wir sind ja jetzt agil und wir lassen jetzt alles so, wie es ist, weil es gerade toll läuft.
Ja.
Ja, ja, ja. Ich hatte im Vorfeld irgendwie noch vorgeschlagen, Agile Ignition als Begriff dafür zu nehmen und du warst spontan begeistert. Ich hatte den Begriff allerdings auch schon gegoogelt und nur so Beratersprech-Webseiten gefunden. Ignition ist, glaube ich, ein Begriff, der auch gerne mal zu Verkaufszwecken benutzt werden sollte. Und ich glaube auch nicht, dass wir den Begriff coinen sollten. Was heißt coin auf Englisch, auf Deutsch?
Münzen,
prägen
sollten.
Sollten wir nicht, ne?
Ich glaube, der ist vor allen Dingen auch Ignition. Also Ignition bedeutet Zündung, so wie jetzt der Funke, der dann die Zündung macht. Ich glaube, der ist auch ein bisschen zu unbekannt in Deutschland. Wird schwierig.
Stimmt.
Schwieriger als
agile Zündung
oder Transition oder Transformation. Ja. Die gibt es alle auch auf Deutsch.
Und die Zündung der Rakete ist auch so ein abgelutschtes. wir haben noch keinen Begriff gefunden, der diesen Prozess des Loslegens mit Agilen und des Adaptierens der agilen Werte. Vielleicht ist es das, ne, dass man das agile Mindset annimmt und verinnerlicht und irgendwann lebt. Das ist es ja. Wir haben immer noch keinen Begriff dafür gefunden. Ja. Aber du hast vollkommen recht, lass uns drauf kommen. Was bedeutet diese Veränderung für den Product Owner?
Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, was der Product Owner vorher für eine Rolle hatte.
Gab es die vorher schon?
Ob das ein Produktmanager war oder jemand, der von der Domänenfach-Business-Seite kommt. Bei uns zum Beispiel waren das die Projektleiter. Mhm. Die macht man ja sonst oft zu Scrum Mastern. Bei uns sind das die, und das war auch die richtige Entscheidung, glaube ich immer noch, sind das die Product Owner geworden. Weil die Projektleitung im Grunde daraus bestand, sich ein Feature zu überlegen und dann eben rumzurennen und Leute zu koordinieren. Mhm. Insofern war das der richtige Match für diese Rolle. Es kommt sehr darauf an, was du vorher gemacht hast.
Genau. Die Verantwortlichkeit, die ein Product Owner hat, hatten wir schon gesagt, die ist halt sehr vielgestaltet und divers. Und ich glaube, in den meisten Situationen ist es so, dass diese Rolle vorher einfach nicht da war, weil die Verantwortlichkeiten auf ganz viele verschiedene Rollen verteilt waren. Mhm. Und, ich habe es auch viel gesehen, dass Product Marketing eigentlich das macht, was ein Product Manager macht, nämlich den Markt analysieren und so die Begrifflichkeiten finden und einen Preis ausdenken für das Produkt und so. Das sind alles so Sachen, die jetzt ein Product Owner durchaus in der Verantwortlichkeit hat. Mhm. Ja. Das passiert viel im Product Marketing. Natürlich das klassische Product Management, da steckt irgendwie viel drin mit irgendwie, ja, Features beschreiben und so. Aber viel von dem, was in der Product Owner Rolle drin ist, habe ich in anderen Firmen auch im Vertrieb gesehen. Nämlich mit dem Kunden sprechen, rausfinden, was der eigentlich will. Ja. Und dann zu den Entwicklern laufen und sagen, baut schnell das, der Kunde will es kaufen. Auch gern gesehen.
Schmeißt jetzt mit Geld zu.
Genau. Kunde droht mit Auftrag. Schnell entwickelt. So, ja. Und dann werden halt Features verkauft, die es noch nicht gibt. Und dann ist das Produktmanagement.
Management.
Airquotes Management.
Genau.
Und ja, genau. Und die Product Owner Rolle, ich glaube, das ist dann der größte Wandel durch die agile Tradition, dass da viele Verantwortlichkeiten aus unterschiedlichen Rollen in einer Rolle zusammengefasst werden. Mhm.
Ich glaube, es kommt auch, also wie die Rolle des Product Owners dann quasi ausgeschaltet ist, das kommt dann auch immer sehr auf die Einzelperson an und auf das, was das Team, hoffentlich auf das, was das Team gerade braucht. Hm. Also je nachdem, ob ich jetzt eben gerade jemanden brauche, der sich neue Ideen beim Kunden holt und mit denen beschäftigt, oder ob ich jemanden brauche, der ein bisschen technischer ist, oder jemanden, der mir den Markt passiv analysiert. Also ist alles, finde ich, kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt durchaus ja auch so UX-Aspekte. Manche, also ich kenne auch Product Owner, die haben dann keinen Designer oder User Experience Menschen im Team. Dann machen die selbst ein bisschen was davon. Mhm. Oder User Tests habe ich auch schon POs gesehen, die das machen. Also sehr vielfältig. Also niemand macht alles, aber ganz unterschiedliche Aspekte. Das macht es aber auch so spannend, finde ich.
Richtig, das ist sehr interessant, genau. Das hängt sehr vom Setting ab. In dem 15-Minuten-Video von Henrik Niebeck, das du übersetzt und ich eingesprochen habe, da klingt es so einfach und logisch. Aber es wird auch schon ein bisschen deutlich, wie komplex das dann doch werden kann. Und weil halt jedes Team anders ist und jedes Produkt anders ist, ist der Schwerpunkt der Anforderungen für den PO auch überall verschieden. Das stimmt.
Und ich glaube, es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf an, welche Rolle am ehesten quasi die Vorposition war, weil die Leute dann wahrscheinlich zum größten Teil das weiterhin erwarten, was sie mal bekommen haben.
Ja.
Das ist ja auch, finde ich, so der größte Brocken am Anfang von so einer Agile Ignition, dass alle in ihren Rollen unsicher sind und sich nicht so genau. Also zumindest bei uns war das so, dass wir uns gegenseitig sehr viel die Verantwortlichkeiten zugeschanzt haben. Also du, das ist doch jetzt hier dein Job, das müsstest du doch jetzt hier machen. Nee, Moment mal, der Scrum Master muss das machen. Nee, das müssen doch die Teammitglieder eigentlich selber machen.
Genau.
So hat man sich dann oft im Kreis gedreht und keiner hat was gemacht, weil alle immer dachten, das ist doch jetzt hier, das steht doch in diesem Scrum Guide drin. Das ist doch hier so Scrum. Das ist doch überhaupt nicht Scrum.
Wir wollen doch Scrum by the book machen.
Genau.
Ja, was ja im Übrigen nicht geht.
Schwierig. Und im Grunde hatten alle recht, finde ich, so im Nachhinein.
Im Grunde hätte man sich halt einigen müssen und aussprechen müssen, was noch fehlt.
Ja, und deshalb auch überhaupt dieses ganze Thema mit dem Product Owner in der Transition, dass das auch über so eine Teamreife quasi hinweg sich wandelt.
Mhm.
Also wenn man uns am Anfang, also den Teammitgliedern, uns als Teammitgliedern, uns als Entwicklern, am Anfang gesagt hätte, was wir mal alles machen würden, was anfangs PO-Aufgaben waren.
Mhm.
Ich hab mir gedacht, so, ja, was macht man noch der PO so? Also das war, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn viele Teammitglieder auch mal mit einem Kunden gesprochen haben oder wissen, wie man sowas aufschreibt oder wie man Zahlen interpretiert. Das war ja am Anfang nicht so, da hätte es sich angefühlt, als ob der Product Owner sich vor seiner Arbeit drückt. Er macht dann halt jetzt eben andere Sachen.
Das heißt, am Ende reden wir von einer beständigen Rollenklärung.
Nee, ich glaube, also am Anfang klärt man das und dann verschiebt es sich aber, also zumindest bei uns, in dem allerseitigen Einvernehmen, weil man einfach feststellt, es wäre schon schlau, wenn
aber explizit. Sachen, also ihr macht das nicht implizit, das passiert nicht so aus Versehen, sondern ihr macht das explizit.
Ja, also so zum Beispiel in der Retro.
Ja, aber dann ist es doch eine beständige Rollenklärung. Dann macht ihr einfach immer weiter mit dieser Rollenklärung.
Ja, okay, so gesehen stimmt es dann vielleicht. Da war meine Assoziation mit der, dass eine Rollenklärung immer mit Streit einhergeht. Mit Unfrieden. Aber nee, dann so gesehen hast du recht. Ja, es ist dann nur sehr friedlich.
Richtig, also und genau, Streit um die Rollenklärung, gutes Thema. Ich glaube, diese Vielschichtigkeit der Aufgaben oder der Aufgabenfelder eines Product Owners, die führt halt häufiger mal zu Streit, um sicherzustellen, was gehört denn alles dazu. Das heißt, anfangs oder gerade in den frühen Phasen einer Transition, während der Zündung, da gibt es halt dann auch Feuer und da ist es halt ganz wichtig, dass man immer wieder die Rolle hinterfragt und nochmal explizit klärt, was kann man von ihm alles erwarten. Denn ich glaube, wir müssen uns nie Sorgen darum machen, dass irgendein Product Owner auf der Welt sich jemals langweilt oder nichts zu tun hat. Das ist mir noch nicht untergekommen, sondern es ist eher immer so, dass der Product Owner zu viel auf der Pfanne hat und bestimmte Sachen dann einfach immer liegen bleiben.
Ich kenne auch viele Product Owner, die mehr als ein Team haben.
Ja, habe ich auch schon gesehen. Hielt ich immer für eine Katastrophe. Es reicht vollkommen aus, wenn ein Product Owner ein Team hat.
Mhm.
Siehst du das auch so?
Ich finde das auch wünschenswert, aber bei uns ist es tatsächlich anders. Viele Product Owner haben. Naja, nee, wobei, nee, es geht jetzt. Wir haben jetzt mehr Product Owner. Jetzt ist die Quote langsam mehr 1:1 als 1:2.
Toll.
Aber ich sehe das halt auch, dass die meisten Product Owner mit einem Team da ausgelastet werden.
Ja, genau. So, und wenn man dann mal über die Rolle spricht und sich zusammensetzt, das macht man dann leider meistens erst, wenn es irgendwo schief läuft. Besser ist es, wenn man das regelmäßig gerade am Anfang macht, das Schieflaufen zu vermeiden.
Ja.
Ist, glaube ich, echt ein guter Ratschlag, oder?
Ich glaube, das ist so generelle Weisheit, die sehr schwer actionable ist.
Schwer actionable?
Dafür müsste man es ja erkennen. Also, dass es schiefläuft.
Naja, aber wenn wir sagen, die Rolle des Product Owners, die ja leider auch im Scrum Guide nicht besonders gut beschrieben ist. Das war ja der Ausgangspunkt meines Podcasts überhaupt. Das ist einfach zu wenig Literatur und vor allem zu wenig deutschsprachige Literatur gibt, die Rolle des Product Owners beschreiben. Und es gibt einen Grund dafür, dass das so ist, denn sie lässt sich nicht so einfach beschreiben, weil sie zu vielgestalt ist. Mhm. Und wenn man sich sagt, okay, wenn ihr agil arbeitet, macht einfach regelmäßig und am Anfang umso häufiger eine Rollenklärung Product Owner.
Mhm.
Dann ist
das aber besser. Das gilt eigentlich nicht nur für den Product Owner. Also es gibt, sorry, wenn ich jetzt den Retromaten hinzuziehe, aber da gibt es eine ganz tolle Aktivität, die gerade am Anfang für Teams sehr gut ist, dass man einfach nur, was meine Teammitglieder von mir erwarten können, das schreibt man dann oben auf dem Blatt, dann klappt man es um und dann können auf die andere Hälfte, das gibt man dann so im Kreis, ne?
Okay.
Können dann alle hinschreiben, was sie von dir erwarten. Und so kann man wenigstens einmal die Erwartungen klären, die alle aneinander haben. Und dann gegebenenfalls natürlich auch sagen, oh, das sehe ich jetzt aber hier gar nicht als meinen Bereich. Das wäre auch eine super Übung für einen Lift-Off.
Mhm.
Also, dass man tatsächlich zum Projektstart oder wenn ein neues Team sich formiert, dass man dann da mal 1-2 Tage investiert. Oder je nachdem, wie lange das dann angelegt ist. Also für 3 Jahre kann man sich auch mal eine Woche verbraten. Dass man solche Sachen alle explizit macht. Also was ist eigentlich die Vision für dieses Produkt und dann auch die Rollen klären kann. So ein Lift-Off ist überhaupt eine super Sache.
Lift-Off ist ganz, kennst du das Buch Lift-Off? Von
ja, bisher ist es tatsächlich
Larsen, oder Theorie. Ist das, glaube ich,
also ich habe es gelesen, ich finde es super. Wir machen es zu wenig explizit, glaube ich, oftmals. Also das sind ja oft so Sachen, die dann in den Retrospektiven auffallen, dass man die offenbar am Anfang nicht so richtig gemacht hat und die man dann versucht zu kitten.
Ja, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich habe sehr viel Gutes darüber gehört und werde es auf jeden Fall noch lesen, bevor ich das nächste Mal ein Team starte.
Ja, ich würde mich freuen, darüber zu hören, wie es dann funktioniert hat.
Mhm, genau, so. Und die Maßnahme, die du aber eben gemeint hast aus dem Retromaten, heißt Expectations, ne? Das ist Nummer 62. Genau. Und ja, genau, die sollte man regelmäßig einpflegen.
Stimmt, die kann man auch tatsächlich so alle halbe Jahr, dreiviertel Jahr, einmal pro Jahr machen, weil sich das ja auch verändert. Mhm. Ich arbeite ja mit den Leuten, die alle verändern sich, ich verändere mich. Und tatsächlich verschieben sich dann auch manchmal die Erwartungen.
Mhm. Gut. So, das hilft jetzt, glaube ich, schon mal so ein bisschen für den Product Owner in der agilen Transition. Haben wir noch irgendwelche weiteren Tipps, worauf er achten soll oder was irgendwie relevant für ihn ist?
Ich glaube ganz generell, also außer die Leute, die dazu neigen, ständig, die so einen kleinen Helferkomplex haben und alles an sich reißen und nicht Nein sagen können. Ich glaube, wenn ich ein frisches Team habe, dann würde ich eher zu viel machen, um erstmal Credibility aufzubauen, dass mein Team nicht denkt, ich drücke mich vor der Arbeit und dann langsam versuchen, Teile von der Arbeit abzugeben. Wenn sich alle ein bisschen eingespielt haben und dann dieser Verdacht nicht mehr entsteht, dass man sich nur vor der Arbeit drückt, sondern dass es im Gegenteil gut ist, wenn man sich nicht zum Single Point of Failure macht und seine Schnittstellenarbeit so verteilt.
Okay. Ja, ein Reifeprozess.
Ja.
Letztendlich. Sehr schön. Gut. Ich glaube, dann haben wir es soweit, was den PO in der agilen Transition angeht. Wir haben leider immer noch keinen Begriff gefunden, der besser passt als Transition. Aber vielleicht finden wir alle gemeinsam was. Also die Hörer können ja hier mal gerne kommentieren oder uns per Twitter anschreiben. Wie kann man dich überhaupt erreichen? Das kannst du vielleicht nochmal sagen.
Am besten auf Twitter, @findingmarbles. Mhm. Sonst per E-Mail, das steht dann auf meiner Webseite. Also es ist einfach corinna@finding-marbles.com.
Super, genau. Und vielleicht bekommen wir von den Hörern einen
den Begriff
vorgeschlagen, der dann so stark resoniert, dass er geprägt wird.
Das wäre super. Vielleicht gibt es ja einen super deutschen Begriff, ja, auf den wir nur nie kommen.
Da können sich die Engländer selbst eine Übersetzung ausdenken. Das wäre es doch. Okay. Gut, dann danke ich dir, Corinna.
Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und ich danke euch Hörern fürs Zuhören und wünsche euch allen viel Erfolg bei der agilen Transition.
Tschüss.
Tschüss.